Trauerschatten. Der Podcast über Trauer, Verlust und das Leben danach. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Trauerschatten. Mit mir heute dabei ist Aida Demirovic-Krebs. Hey, schön, dass du da bist.
Hi Samson, schön, dass du mich eingeladen hast und dass es tatsächlich auch mal geklappt hat.
Das freut mich auch sehr. Kurz zu, was du überhaupt machst, Aida. Du bist ja Moderatorin, Diplompädagogin, als auch, worüber ich dich dann kennengelernt habe, PR-Referentin, als auch die Kulturmanagerin des Dietrich-Kreuning-Hauses in Dortmund.
Genau.
Also schaut auch gerne mal nach Dortmund zu den Veranstaltungen. Dort kann ich nur herzlichst empfehlen.
Genau, immer im Auftrag der Werbung unterwegs. Ich freue mich über jeden Klick.
Ein bisschen Werbung ist ja auch okay, vor allem halt für so wichtige und tolle Veranstaltungen, die ihr dort macht.
Dankeschön.
Und deshalb sehr gerne. Und um direkt ins Thema einzusteigen, Aida, die Frage, was hat dich traurig gemacht?
Das wird vielleicht für Außenstehende, die nicht vom Balkan kommen, jetzt ein bisschen merkwürdig klingen. Aber tatsächlich hat mich vor gut paar Wochen der Tod eines ganz berühmten Sängers aus Bosnien und Herzegowina traurig gemacht. Halid Bešlić heißt bzw. hieß er. Und das hat so eine Trauerwelle bei den Menschen in Bosnien, auf dem Balkan, aber auch weltweit ausgelöst. Und als ich da so am Trauern war, das hört sich so vielleicht, wie gesagt, komisch an, weil es halt kein Familienmitglied oder kein Freund, Freundin war, da habe ich gewusst, okay, darüber möchte ich mit dir sprechen. Weil wir hatten ja schon mal irgendwie paar Mal überlegt, worüber genau ich sprechen wollte. Und ich weiß, dass ich dich mal gefragt habe, kann man auch irgendwie zum Beispiel über ein Leben sprechen, was es nicht mehr gibt, über ein Land, was es nicht mehr gibt, über das, was hätte werden können, sprechen, über die Trauer darüber. Und als dieser Mann dann gestorben ist und als diese Menschen weltweit um ihn getrauert haben, dachte ich mir, das gibt es so ein bisschen wieder, das, worüber ich sprechen möchte, weil er das auch alles so ein bisschen verkörpert hat. Und weil sein Tod auch irgendwie und die Reaktion darauf gezeigt haben, worüber wir eigentlich alle so ein bisschen traurig sind.
Magst du vielleicht für die Leute da draußen, denen das vielleicht nicht so historisch bewusst ist, weil du gesprochen hast von einem Land, was es so nicht mehr gibt, aber du hast ja gleichzeitig von Bosnien-Herzegowina gesprochen, dass du da vielleicht so ein bisschen Einblick erlaubst.
Genau, ich bin halt noch jemand, ich bin 1980 geboren, das heißt noch im ehemaligen Jugoslawien, das dann, aus sechs Teilrepubliken bestand und das vor gut 30 Jahren, also von 92 bis 95 gab es dann den Krieg in Bosnien, das ist dann in Einzelteile, sage ich mal, zerfallen. Zuerst haben sich dann Slowenien und Kroatien unabhängig gemacht und dann Bosnien und Herzegowina, und dieser Wunsch nach Unabhängigkeit hat dann zu einem dreijährigen Krieg geführt im Land. Genau, und jetzt gibt es diese Teilrepubliken sind jetzt einzelne Staaten, und die Konflikte, die vor 30 Jahren geherrscht haben, sind natürlich noch nicht überwunden. Umso besonderer ist es, dass wir in dieser Trauer dann um diesen Sänger irgendwie so vereint waren.
Ich hatte tatsächlich auch in Vorbereitung zu dieser Aufnahme mit dir mir ihn auch angehört, also Halid Bešlić. Und ja, also es ist jetzt nicht eine Sprache, die ich kenne. Vielleicht magst du so ein bisschen erzählen, so was waren so Themen oder Dinge, die er besungen hat, weil du meintest ja, dass es ja so einen Bezug hatte auf so viele Menschen. Und ich hatte auch auf Social Media gesehen, diese Trauerveranstaltungen, wo immens viele Leute waren in jeder Stadt, also nicht nur in den Großstädten wie jetzt irgendwie Berlin, Köln oder sowas, sondern in jeder größeren Stadt war da so viel los, und das war ja schon ziemlich krass.
Also ich kenne es so wirklich noch nicht. Ich habe so nicht erlebt, dass es sowas gegeben hat. Genau, ich versuche jetzt mal auszuholen, so ein bisschen den Rahmen zu geben. Der ist berühmt geworden, ich sag mal so Ende 70er, Anfang 80er hat er angefangen, Musik zu machen, so eher Richtung Volksmusik, was ja, viele Menschen auf dem Balkan natürlich gehört haben, aber er war ja nicht der Einzige. Es war ja viele, es gab ja viele Volksmusiker, MusikerInnen. Und dann ist er, glaube ich, so, ja, Mitte 80er hatte er wirklich die Höhepunkte, hatte Riesenerfolge. Und ich sag mal so, die Generation meiner Eltern hat die damals gehört, hat ihn damals gehört. Aber was Khalid irgendwie geschafft hat über die Jahrzehnte, natürlich durch den Krieg, vielleicht auch durch das Leben in der Diaspora, dass ihn dann auch immer mehr jüngere Leute gehört haben, als Verbindung vielleicht zu der Heimat. So die Lieder waren klassisch, natürlich Liebeslieder, ne, verlassen werden, zusammenkommen, keine Ahnung, die Klassik. Aber natürlich auch dann über den Krieg hinaus dann noch Lieder, wo er bestimmte Städte besungen hat, die Liebe zur Heimat, beziehungsweise, also es gibt einen Song, der mich irgendwie gekillt hat. Ich weiß nicht, ob ich darauf direkt eingehe. Stara Kucha, das heißt das alte Haus. So, und dann singt er von seinem Geburtshaus und er sagt Stara Kucha, Stari Krov. Also er sagt so das alte Haus, das alte Dach. Ich weiß nicht mehr, wie das jetzt aussieht. Das hat immer mir gehört und ich werde niemals zulassen, dass es jemand anderem gehört. Und ich werde nicht vergessen, das ist, keine Ahnung, bestimmt 20 Jahre, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall schon länger her, als es rauskam. Und ich war bei meinen Eltern zu Besuch und krieg so einen Festnetzanruf, ne? Meine Mutter sagt, irgendwie jemand aus Bosnien will dich sprechen. Und ich weiß, dass ich damals im SOS Kinderdorf auch Praktikum haben wollte und ich dachte, irgendwie jemand Offizielles. Und dann war ich auf einmal live im Radio. Und weil ich Geburtstag hatte und meine Tante und meine Cousine, also diesen Song hatte ich vorher nicht gehört. Und meine Tante und Cousine, du konntest dann so irgendwelche Wünsche und Songwünsche und Leute grüßen. Und die wollten mir halt Geburtstag gratulieren mit diesem Song. Und ich höre ihn zum ersten Mal live im Radio. Und er singt eben von dem alten Haus, von dem man, ne, wo man nicht mehr hin kann. Und er sagt irgendwie, jedes Mal bleibt eine Hälfte von mir hier, wenn ich das verlasse. Und wir hatten ja den Kontext natürlich, dass unser Haus oder unser Familienhaus uns weggenommen wurde im Krieg, dass wir es ganz lange gebraucht haben, um das wieder zurückzubekommen. Dass uns immer wieder die Scheiben eingeschlagen wurden, weil die Leute wussten und so weiter. Also es war wirklich dieses, das hat mich voll getroffen. Ich weiß nur, dass ich total geweint habe, irgendwie live im Radio. Und seitdem, jedes Mal, wenn ich wirklich in Banja Luka bin, also in meiner Heimatstadt, und wenn ich dann da irgendwie weg muss von diesem Haus, oder jedes Mal, wenn ich dieses Lied höre, weine ich halt einfach Tränen. Und ich glaube, darin haben sich halt viele Leute wiedergefunden. Er singt auch über Sarajevo, über den Fluss. Aber also es ist über den Fluss, der durch Sarajevo fließt, durch Miljatska. Und ich glaube, dass das über die Jahre, oder es gibt ein so wunderschönes Lied, was er auch in einem Film gesungen hat. Malo je malo dana. Und wenn du das so wörtlich übersetzen würdest, es gibt zu wenige Tage. Also eigentlich die Zeit ist zu kurz, damit du alleine bleibst. Aber es gibt auch zu wenige Tage, beziehungsweise die Zeit ist zu kurz, damit wir einander wehtun. Weißt du, so das Leben ist zu kurz, um einander, dass wir einander Schmerz zufügen. Er besingt das da in diesem Fall für eine Frau. Aber das kann man ja auf diese ganzen Völker oder auf das alles, was auf der Welt gerade passiert, irgendwie runterbrechen und sagen, ey Mann, das stimmt, ne? Unser Leben ist so begrenzt und wir haben so wenig Zeit. Und eigentlich, wenn ich gestresst bin, wenn es mir richtig dreckig geht und ich irgendwie auf jemanden sauer bin oder sonst was, versuche ich mich immer auf diesen Song zu besinnen und zu sagen, eigentlich ist das Leben dafür zu kurz, dass wir wirklich einander wehtun. Und das ist so ein bisschen das, was er halt geschafft hat, um nochmal darauf zurückzukommen. Früher haben es halt unsere Eltern gehört, da waren wir aber vielleicht auch zu klein, um auf Konzerte zu gehen. Dann, als wir jetzt hier quasi weltweit in der Diaspora sind, ist er in vielen Diskos und Diskotheken aufgetreten, wo wir dann quasi als Jüngere gegangen sind, aber unsere Eltern dann nicht mehr, weil das nicht passte. Und er hat es aber wirklich geschafft, über Generationen einfach mit seinen Themen ja wichtige Ereignisse, würde ich sagen, in unserem Leben zu begleiten, Hochzeiten, Feiern, eben das Thema Nostalgie, Diaspora-Themen, so dass jeder irgendwelche Erinnerungen an den hat. Weißt du, so weißt du, als damals das und das oder als damals das und das, er hat fast irgendwie für alle Sachen irgendwie so ein passendes Lied. Und genau, das ist sogar so Leute, die so eingefleischte Rockfans sind, die sich vielleicht auch so ein bisschen, die sich vielleicht öffentlich nicht dazu bekennen würden, aber doch eigentlich auch seine Lieder kennen und hören. Ich bin ja auch nicht jemand, der sonst irgendwie Volksmusik großartig hört, aber seine Lieder waren so präsent und sind es bis heute noch, dass du eigentlich gar nicht so dran vorbeigehen konntest.
Also gerade halt so, du hast so viele Sachen angesprochen, die auch bei mir irgendwie so geklingelt haben. Natürlich halt mit einem komplett anderen Bezug, ich aus Polen. Aber ich bin auch eher mit der Musik meiner Großeltern, meiner Mutter aufgewachsen, die dann halt auch eher so 70er, 80er Jahre Musik gehört haben, die ich halt immer noch höre, obwohl ich halt 92 geboren bin. Und ich tue mir so schwer, so modernere polnische Musik zu hören, weil ich dann halt mich immer so daran zurückerinnere, wie es früher war und auch die Erzählungen, die es dazu gab, so wie es in Polen noch war zur Zeit der UdSSR, ne, wie Leute da gelebt haben, wie es kulturell war. Dann natürlich ja damals auch mit dem polnischen Papst. Also so sehr viele, so gerade dieser Nostalgieaspekt, so zu dem, so okay, da gibt es irgendwas, so eine Heimat. Und gerade halt ich als jemand, der nicht größtenteils dort aufgewachsen ist, auch wenn es in meinem Pass steht und ich eine Staatsbürgerschaft dort habe, ist es ja auch etwas, was so resoniert, dass man sozusagen immer wieder so einen Zug hat, bei dir natürlich nochmal stärker, zu einem Land. Und gerade auch dieses Lied, was du beschrieben hast, so mit diesem alten Haus, dass man sozusagen, ne, da gab es tatsächlich auch ein Lied von einer polnischen Sängerin, die war ganz lange auch bei dieser Tanzgruppe der Mazowsche. Die haben auch, die sind überall in der UdSSR aufgetreten. Die haben auch so polnischen traditionellen Volkstänze. Aus allen Regionen gab es dann halt so spezielle Trachten und spezielle Tänze, die sie nur aus diesen Regionen so getanzt haben und auch sehr viel gesungen haben. Und es waren halt auch alles so Liebeslieder. Er liebt sie, sie liebt ihn nicht und andersrum und solche Sachen. Und wenn die Eltern das nicht erfahren sollen und auch so kulturelle Sachen mit so so einem Lied von so einem Kutscher, der die Liebe zu seinen Pferden besingt und wie toll er sie findet und wie lieb er sie hat und dass er sie nicht auspeitscht, so auch wenn sie mal nicht so machen, wie er will. Und die Sängerin, auf die ich mich beziehe, heißt Irena Santor und sie hat es tatsächlich dann geschafft, so eine Single-Karriere zu machen aus dieser Tanztruppe heraus und hat auch so sehr große Balladen gesungen, auch eher so 60er, 70er. Und tatsächlich hat sie auch mal ein Lied gesungen, das hieß Powrócisz tu, also du kommst hierher zurück. Und sie besingt dann halt auch so den Himmel, die polnischen Berge, das Meer und das, egal wo du sein wirst, du wirst dich immer hierher zurücksehnen. Und weil das ja auch so ein Ding war, dass ich das auch von meiner Familie kannte, dass sie beispielsweise nicht aus der UdSSR ausreisen durften. Dass alle deren Pässe eingezogen waren, bis auf die von meinem Großvater. Und er hatte die Erlaubnis, außerhalb der UdSSR zu reisen, auch als Diplom-Ingenieur für seine Uni. Aber der Rest halt nicht, weil sie immer Angst hatten, dass dann halt diese Flucht, diese Familienflucht passiert. Und gerade halt eben so dieses Zurückdenken, wie es früher war, so diese Bezüge zu haben, diesen gemeinsamen, also gerade auch diese Gemeinsamkeit, um nochmal zurückzukommen auf das, was du beschrieben hast, diese Gemeinsamkeit auf ein, okay, es gibt dieses Land, so in dem ich geboren wurde, in dem ich aufgewachsen bin, wenn auch nur wenige Jahre vielleicht, gibt es so einfach nicht mehr. Und das ist ja auch etwas, wo vielleicht ja auch jüngere Generationen, gerade du hast die Diaspora angesprochen, was ja auch für viele ein Thema ist, die in anderen Ländern aufwachsen, aber dann durch die Eltern dann sozusagen immer wieder beigebracht bekommen, so sind wir aufgewachsen, das ist unsere Sprache, unsere Essgewohnheiten, dass es ja auch so viel ausmachen kann, immer wieder einen gleichen Bezugspunkt zu haben. Und ich finde, das ist so, durch Musik ist das so krass eindeutig, dass es halt eben, und bei solchen gerade so universellen Themen in Anführungszeichen, also eben über Liebe, über Heimat, über Heimweh, dass es ja auch so einen krassen bindenden Faktor haben kann, weswegen ich mir schon erklären kann, jetzt auch mit dem, was du erzählst, warum dann nach dem Tod dieses Sängers auf einmal überall solche Menschenmassen da waren.
Und ja, ich glaube, das kommt noch on top. Sein allerletzter Auftritt war im August in Banja Luka, in meiner Heimatstadt. Und eigentlich wollten wir mit meinen Eltern dahin gehen, weil ich eben noch nie mit ihnen auf einem Harlot-Konzert war, aus eben beschriebenen Gründen, weil das in den Diskotheken nachts war und so weiter. Und weißt du, wenn manchmal so der Wurm drin ist, wir wollten hingehen, ach, dann gab es irgendwelche VIP-Karten, dies, das und immer nicht entschieden, ja, welche sollen wir denn nehmen? Sollen wir stehen? Sollen wir sitzen? Und überleg mal, mein Bruder hat dann aus Dortmund sich ein Flugticket gekauft, um uns zu überraschen, um mit uns auf dieses Konzert zu gehen. Und er kommt dann quasi von Freitag bis Montag nach Banja Luka, hat sich irgendwie über einen Kumpel geheim ein Ticket besorgt. Und wir sitzen da und sagen, wir haben irgendwie keine Tickets besorgt, wir gehen doch nicht hin. Und dann kommt er direkt nach diesem Konzert mehr oder weniger ins Krankenhaus. Und dann war er wochenlang im Krankenhaus. Und als er dann gestorben ist, hat es mir umso mehr wehgetan, weißt du, weil wir nicht zu diesem Konzert in unserer Heimatstadt gegangen sind, als Familie, als ursprüngliche Familie letztendlich, als Kernfamilie, bevor wir unsere eigenen Familien gegründet haben. Das hat dann natürlich noch mehr irgendwie so wehgetan. Ja, und wie du schon sagst, Musik ist natürlich ein wichtiger Teil der Identität, der Kultur. Und ich glaube eben, wenn du mit bestimmten Songs halt auch Erinnerungen verbindest und je nachdem, wie alt du warst, man sagt ja immer so im Teenageralter, meistens bedeutet dir die Musik so am allermeisten und du wirst nie wieder, glaube ich, der Musik so eine Bedeutung geben, auch wenn diese Leute neue Songs machen, es sind ja doch immer so wieder die Alten, die dann irgendwie da verbinden. Und ich glaube, was bei ihm noch on top dazu kommt, ist, dass er natürlich sehr viel humanitäre Arbeit geleistet hat auch, dass er während des Krieges, ich habe gelesen, irgendwie in über 500 Städten oder bei über 500 Konzerten während der Kriegsjahre aufgetreten ist und die alle gespendet hat irgendwie für Bosnien, also die Einnahmen. Und es kam wirklich so, das war fast schon, dass du das gar nicht mehr glauben konntest, als er dann, also man hat es, wie gesagt, er war krank im Krankenhaus, man hat es vielleicht vermutet, dass er sterben könnte, man hat es immer noch gehofft und ich weiß, ich war in irgendeinem Seminar, natürlich hier in Dortmund und lese das auf Social Media und denke so, ich muss jetzt mir die Tränen verkneifen. Hier kann niemand im Raum verstehen, warum du, also wenn du jetzt sagen würdest, du weinst jetzt wegen eines Sängers, das ist so crazy und ich habe auch mit einer Freundin drüber gesprochen, die nicht vom Balkan kommt, ob das wirklich eine angemessene Reaktion war oder ob das irgendwie mit meinen eigenen vielleicht irgendwie ne, Biografien, Traumata, was auch immer zu tun hat. Aber es war eine Reaktion, die massenweise halt bei den Menschen vom Balkan kam. Also es war nicht so, dass ich jetzt, sondern wirklich alle Freundinnen, mit denen du gesprochen hast, alle Menschen und das, was er geschafft hat. Und das ist völlig crazy in unserer Situation im ehemaligen Jugoslawien, dass Menschen, die sich sonst hassen, die sich vielleicht bekriegt haben, die ständig auf Social Media gegen andere ranten und zum Hass aufrufen und hetzen, dass die alle so Trauerworte über ihn verloren haben. Dass, was sich der bis vor kurzem Präsident des serbischen Teiles von Bosnien, Milorad Dodik, der eigentlich immer super feindlich gegen Muslime ist und so weiter oder andere Nicht-Serben, hat auch, weil Halid Beschlich war Moslem, so, das muss man vielleicht in dem Kontext auch sagen, dass er auch über ihn getrauert hat und auch sehr emotionale Worte verloren hat. Genauso wie ein Sänger, der in Kroatien eher in nationalistisches Spektrum verordnet wird, hat sich auch, also du hast irgendwie fast niemanden gefunden und das in Zeiten von Social Media, du weißt es selber, wo Leute ne, übereinander herfallen, der irgendwie was Schlechtes gesagt hat und wo ich dachte, was ist das, was passiert hier gerade? Und diese humanitäre Ader von ihm, da kamen dann immer mehr Geschichten, weil er wohl sehr viel auch geholfen und gespendet hat, ohne das irgendwie groß an die große Glocke zu hängen. Dann kam dann irgendwie auf einmal raus und da hat er noch geholfen. Und da hat er einer älteren Frau für 1.500 an der Kasse irgendwie was bezahlt. Und er hat irgendwie, in Sarajevo gibt es sowas wie eine, ja, ich sag mal, ich weiß gar nicht, wie das hier, den Begriff Suppenküche mag ich gar nicht, aber eben so Küche für Menschen, die sich das eben sonst nicht leisten können, die warmes Essen bekommen. Und dann ist bei irgendeiner Prüfung aufgefallen, Rechnungsprüfung, dass das irgendwie nicht stimmt, was ne, Ausgaben, Einnahmen und so weiter. Und dann kam heraus, dass er jeden Tag aus eigener Tasche irgendwie an die 100 Essen für arme Menschen bezahlt hat, ohne das vorher an die große Glocke zu hängen. Und es kam dann irgendwie eine nette Geschichte nach der anderen. Und ich glaube, das war wirklich so, dass er halt auch nicht in diesen Nationalismus verfallen ist, ne, sondern dass er wirklich immer versucht hat, einfach nur ein guter Mensch zu sein. Und ich glaube, das hat man dann halt gemerkt, als er dann gestorben ist, dass wirklich aus keiner Richtung oder kaum, natürlich hast du immer so vereinzelte Leute, aber dass es geschafft hat, nach dem Zerfall dieses Landes, diese Menschen in der Trauer noch einmal zu vereinen. Und ich habe einen Kommentar gelesen und da dachte ich, jo, das trifft es, glaube ich, gut. Da schrieb jemand, ich glaube, das, was gerade passiert, würden wir uns nicht selber eingestehen, geschweige denn den anderen unter Anführungsstrichen. Wir versuchen über Halid wieder zusammenzukommen, uns die Hände zu reichen und wieder zusammenzukommen, weil einfach die Menschen auch so dieses Hassen auch irgendwo leid sind. Aber also nach dem Motto, wir wollen eigentlich wieder aufeinander zugehen, aber wir wissen eigentlich gar nicht wie. Und das ist so das Mittel, das wir versuchen jetzt über diese gemeinsame Trauer. Und wie du schon sagst, also dann hat ein Sänger, also ich glaube, der ist am Dienstag oder Mittwoch gestorben. Und dann hat ein Sänger, irgendwie ein bekannter Schauspieler, Entschuldigung, ein bekannter bosnischer Schauspieler, auf seinem Instagram-Account gesagt, ey Leute, wäre das nicht cool, ich weiß, dass ihr überall auf der ganzen Welt Halit gehört habt, dass wir am Sonntag um 17 Uhr, also innerhalb von 3-4 Tagen, uns auf unseren in unseren Städten treffen, wo es möglich ist. Und gemeinsam quasi um Halit trauern und seine Lieder singen. Und was da innerhalb von ein paar Tagen wirklich zustande kam, also es war irgendwie in über 150 Städten weltweit, das muss man sich vorstellen, das war in Australien genauso wie hier in quer durch Europa. Und wir haben in Dortmund dann auch irgendwie was auf die Beine bekommen. Eine Freundin von mir war da wirklich sehr hartnäckig und ich hatte wirklich gar keine Zeit, mich da groß drum zu kümmern. Ich habe sie ein bisschen unterstützt. Und das waren hunderte von Menschen, die einfach zusammengekommen sind und weltweit dann um 17 Uhr da seine Lieder gesungen haben. In über 150 Städten weltweit. Also ich, wie gesagt, für mich ist es einmalig, dass es sowas gibt. Ich habe es vorher nicht gesehen.
Das sind so viele Dinge, auf die ich gerne eingehen würde, weil das so spannend ist. Und klar, natürlich halt nochmal so einen persönlichen Bezug dazu haben, so, ah, okay, wir haben es nicht geschafft, dieses letzte Mal, wo es möglich gewesen wäre. Das ist natürlich dann halt auch nochmal so ein Punkt, gerade halt in so einem familiären Kontext kann ich mir
ja, und dann wieder ne, in der Stadt, aus der wir quasi vertrieben wurden, wo wir vielleicht dachten, wir kommen nie wieder dahin, und dann wäre es die Chance gewesen, wo dieses alte Haus steht, was er besungen hat, also jetzt, er hat seins besungen, aber ne, das wäre natürlich schon ein schön, und dann stirbt er halt danach, das wäre quasi ein schöner Abschluss gewesen, aber ja, ja, es hört sich doof an, ich weiß.
Ich würde nicht sagen, dass es sich doof anhört. Es ist halt einfach natürlich halt, glaube ich, auch so ein Wunschgedanke. Und solche Wünsche sind ja ganz, ja, menschlich, dass man sie hat. Und gerade halt, wenn solche Emotionen aufwachsen in einem. Also ich kann das, so wie du das halt alles beschreibst, kann ich das absolut nachvollziehen. Und gerade, ich würde es tatsächlich von außen hin als so eine Bescheidenheit, die ihn anscheinend auch so sehr herausgestochen hat oder jetzt auch nochmal nach seinem Tod darüber hinaus, dass er versucht hat, so unendlich viel zu geben und das eben auch nicht an die große Glocke zu hängen. Das, was du beschrieben hattest, auch, das kenne ich in Polen auch, das sind diese Milchbars, werden die bei uns genannt, wo dann halt auch eben sehr viel subventioniert ist, damit sich dann halt ältere Menschen oder Studierende Essen leisten können. So was Äquivalentes in Deutschland kenne ich nicht. Suppenküchen ist tatsächlich, würde ich auch als was anderes sehen. Aber das sind ja auch solche Sachen so, ne? Also, dass es ja so sehr viele unterschiedliche Bereiche trifft. Also, dass es sich nicht so einen Fokus hat auf so bestimmte Menschengruppen, sondern dass das einfach halt um alle ging. Und dass ja auch so einen einenden Faktor haben kann, der vielleicht auch eben so viele getroffen hat, dass man sagen kann, so, okay, krass, was ist da für ein Mensch jetzt gestorben?
Genau das, was du gesagt hast, eben diese Bescheidenheit. Also wenn du den getroffen hast, und ich glaube, es gibt fast niemanden, der irgendwie auf einem Konzert war oder irgendwie, der fast kein Bild mit ihm hatte. Wenn du den im Urlaub getroffen hast am Strand, haben dann die Leute auch später gepostet, der hat mit dir gequatscht, als wäre es einfach so ein Nachbar. Also da war nichts mit Siezen oder irgendwas, du quatscht ihn an. Und dann sagte sie auch, der saß irgendwie am Strand, hat eine Frau geschrieben und dann wollten die Kinder ein Foto. Dann sagte, warte mal, Frau, dann ziehe ich mir eben mal ein T-Shirt an, dass ich da nicht mit den Kiddies. Aber du konntest in jeder Zeit, also es war so ein, weißt du, so ein Mensch, bei uns würde man sagen, so vom Volk. Ein so, also der hätte, ne, wenn du überlegst, heutzutage viele Menschen irgendwie haben, was weiß ich, 1000 Follower auf Insta und denken, sie sind's jetzt so, ne? Sie sind irgendwelche Celebrities, und dann hast du diesen Menschen, der wirklich, ja, keine Ahnung, jahrzehntelang krasse Karriere hatte, und der redet mit dir, als wärst du seine, weiß ich nicht, sein Familienmitglied. Das ist, glaube ich, das, was die Leute einfach auch sehr, sehr, sehr geschätzt haben. Und der selber ist nach Sarajevo gezogen und hat da so, sag ich mal, die Karriere gemacht, also die bosnische Hauptstadt. Aber er kommt aus einem kleinen Dorf, so Romania. Und das hat er auch immer wieder betont, dass er sein Dorf vermisst, dass er die Menschen, der hat die Menschen dort sehr wertgeschätzt, der hat sie besucht, immer wieder den Menschen auch dort geholfen und die wollen ihm jetzt auch ein Denkmal errichten. Da er hat auch so einen Brunnen besungen in seinem Heimatort und da wollen sie ihm auch ein Denkmal errichten. Also das ist schon, das hat so Ausmaße angenommen, wo wir dann schon selber gedacht haben, ist es noch unter Anführungsstrichen, also in Maßen, es ist, übertreiben wir nicht, was machen wir hier? Denn wollten, dann gab es irgendwie Vorschläge, dass es einen Trauertag gibt, dann gab es Vorschläge, dass man auf einmal den Flughafen in Sarajevo nach ihm benennt, dass wir irgendwann gedacht haben, okay, what's happening?
Das ist krass, so wie viel Einfluss so ein Mensch haben kann in dieser Hinsicht. Und ich finde, also, umso mehr du davon erzählst, umso verständlicher ist das, weil es halt auch gerade eben nicht nur um einen Sänger geht, sondern halt auch eben diese Einung, diese Gemeinschaft, die er ja geschafft hat. Und das eben halt, obwohl er ja, was du ja gemeint hattest, dass er ja Moslem war, was ja natürlich dann halt in einigen Teilen des ehemaligen Jugoslawiens ja eigentlich ein Grund für Ausgrenzung war und ein Grund für auch eben diese ganze Gewalt, die da stattgefunden hat. Und das ist ja, glaube ich, noch ein viel krasserer Aspekt, wenn man sich dann bedenkt, so ein Mensch, der so viel gegeben hat, der halt aber auch von seinem Sein so viele Widersprüche vielleicht auch hatte, warum ihn halt bestimmte Leute toll finden. Das ist ja dennoch sowas hat, oder dass er dennoch sowas ausgestrahlen hat oder halt was nach außen getragen hat mit eben diesen Liedern, wo eben so viele Leute sich anknüpfen konnten, dass man darüber hinweggesehen hat und dann halt auch eben, wie du es gerade beschrieben hast, so, dass alle oder sehr viele Leute dann auf einmal doch irgendwie zumindest für die Dauer des Trauerns müde vom Hassen waren und sich eher darauf fokussiert haben, so okay, was passiert gerade und wie schlimm ist das, dass dieser Mensch nicht mehr da ist.
Ja, und ich glaube, das war halt auch, wie gesagt, bei diesen Gedenkveranstaltungen, die wir dann weltweit organisiert haben, da hast du dich nach Namen gefragt und ich hatte auch so einen Abschiedstest da, Text auf Insta veröffentlicht. Ich habe geschrieben, es gibt so, weißt du, so Kategorien von Menschen und dann hast du Harlet wie so ein bisschen wie so eine Kategorie für sich. Und ich glaube, das, was uns auch traurig gemacht hat, ist, dass man wusste, es gibt ja keine Nachfolge. Weißt du, wie ich meine? Also du weißt, okay, wenn der weg ist der weg. Dann gibt es nicht so nochmal so einen Menschen, der das irgendwie so schafft. Es sind ja auch vor ihm, sage ich mal, Leute gegangen, die vielleicht ähnlich berühmt waren oder die vielleicht auch berühmter waren. Aber er hat es wirklich geschafft, dass diese Zeit vor dem Krieg, er hat ja auch für diese Zeit gestanden, ne, wo das Jugoslawien zusammen war, wo wir nicht gefragt haben, wer hat welche Religion, wer hat welche ethnische Hintergrundgeschichte, sondern wo diese Gemeinschaft im Vordergrund stand. Und ich glaube natürlich, dass, ne, zu der Trauer um den Menschen selbst natürlich auch diese Trauer um diese Zeit dazugekommen ist, die wir vielleicht gar nicht richtig betrauert haben. Das muss man ja auch sagen. Als dann der Krieg war, als wir dann viele von uns in verschiedene Länder dieser Welt vertrieben wurden, flüchten mussten, wir haben ja gar keine Zeit gehabt, um richtig zu trauern und das zu verarbeiten. Wir haben alle versucht, dann irgendwie, ne, uns zu integrieren, wie das so schön heißt. Wir haben das Leben versucht, normal weiterzuleben. Und wir hatten gar keine Zeit, richtig zu trauern, auch um das, was passiert ist. Und ich glaube, das hat sich halt alles so ein bisschen gemischt in dieser Trauer um seinen Tod. Und es gibt so persönliche Geschichten. Wir haben jetzt zum Beispiel dann im Sommer, als sein Konzert war eine Freundin, eine Familienfreundin, also so Generation meiner Eltern, die war bei uns zu Besuch. Und die sind damals nach Schweden geflohen, als der Krieg war. Und meine Eltern haben damals auch nicht großartig so Volkslieder gehört, klassische. Aber mein Vater hat damals gesagt, ich erinnere mich, hat er uns erzählt, so als er kam, habe ich gesagt, aus dem wird was. Der wird mal ein ganz großer. Und meine Eltern haben dann diese befreundeten Familie so eine Schallplatte, LP, eine der ersten von Harlet gekauft. Man muss überlegen, die flüchten aus ihrer eigenen Stadt, die werden vertrieben, die müssen weg und entscheiden sich, diese Platte mitzunehmen, diese Schallplatte mitzunehmen, auf der auch eine Widmung dann von meinen Eltern war. Und die kommen dann in Schweden an und irgendwann, keine Ahnung jetzt, wie kurz dann nach dem Krieg, tritt Khalid dort auf. Sie hat uns das im Sommer erzählt, weil er halt in Banja Luka war. Und sie sagt, dann stehe ich da im Publikum mit meiner Schallplatte und halte die hoch. Und sagt, ich bin immer wieder, also sie hat das so super sympathisch dann auch erzählt. Ich bin immer weiter nach vorne und bis er mich gesehen hat und als er die Platte gesehen hat, hat er mich erstmal auf die Bühne geholt. Man musste dir auch überlegen, der war ja im Krieg, der hatte seine eigenen Platten auch gar nicht mehr, Schallplatten. Und dann hat er sie auf die Bühne geholt und dann hat er gesagt, boah, kann ich nicht die Platte haben? Ich habe selber gar kein Exemplar mehr davon. Und dann hat sie gesagt, nee, tut mir leid, das ist halt das Exemplar, ne, was wir von der Familie Demidovic bekommen haben. Und dann hat er ihr noch die Platte quasi noch signiert dazu, ne, zusätzlich. Und das, also solche Geschichten kamen dann halt alles so in diese ganze Trauer hinzu. Das heißt, es ist wirklich nicht nur Musik, um was, ne? Und es ist nicht nur, ja, es ist vielmehr so das Ganze drumherum, was er da irgendwie verkörpert hat und was sie, auf der, ne, wo ich dann auf seinem Konzert in Makarska war, also in Kroatien im Sommerurlaub, vor gut 20 Jahren, haben sich nach oder bei seinem Konzert Freunde von mir verlobt. Ne, da muss ich natürlich auch daran denken, was ist, jeder hat irgendeine Geschichte, die irgendwie mit Khalid irgendwie emotional beladen ist, ja.
Aber ich finde wirklich so, je mehr Geschichten du erzählst, desto eher kann ich es ja sehr wohl verstehen, was das halt für einen emotionalen Impact hatte. Weil du hast davon erzählt, gerade eben, als du davon erfahren hast, dass er verstorben ist, dass du dann selber dich hinterfragt hast, so, ja, wer würde mir, die würden mich doch voll komisch angucken, wenn ich jetzt sage, ich muss jetzt ein paar Tränen verdrücken wegen diesem Menschen. Wobei ich dann halt auch denke, es gibt so viele Pop-up-Benachrichtigungen für verstorbene SchauspielerInnen, für SängerInnen, klar, die dann irgendwie international Karriere gemacht haben oder so. Aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass es so krass viele Menschen gibt, die aus so vielen Perspektiven dann noch so persönliche Geschichten haben und dann halt natürlich halt diesen diasporischen Background haben, dass da ja natürlich halt dieser Verlust stattgefunden hat, den alle irgendwie kollektiv spüren, die alle irgendwo über die ganze Welt verteilt sind und trotzdem dann halt immer wieder diesen Bezugspunkt haben, so, hey, wir kennen ihn alle, wir haben alle irgendwie so eine wunderschöne Geschichte zu ihm und das macht es ja auch, glaube ich, nochmal viel persönlicher. Und gleichzeitig ja auch viel schmerzhafter. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was man so, glaube ich, auch nicht so einfach wiedersehen kann in anderen Kontexten.
Ja, und eben durch dieses Social Media, ne, dass es alles so verfügbar ist, ist es um einiges natürlich leichter, aber auch eben um einiges dann schwieriger, weil du natürlich auch viel mehr so mitbekommst. Und dann war das auch irgendwann so, ist das jetzt noch gut? Ist das jetzt normal? Sollte ich nicht weniger? Und dann, also es hört sich so wirklich crazy an, wenn du wirklich sagst, ich habe bestimmt so 4-5 Tage jeden Tag einmal mindestens geweint, weil ich dann irgendwas gesehen habe. Aber wie gesagt, ich habe mich dann auch mit anderen ausgetauscht und dachte, okay, sie erleben das auch so, es ist nicht nur du. Dann stehst du auf und denkst, oh, heute nicht, heute ist jetzt ist doch mal gut. Und dann siehst du irgendwie ein Video, wo auf einmal eine Schulklasse, das musst du dir mal vorstellen, wo eine Schulklasse sein Lied singt und dann hat das irgendjemand online gestellt und dann denkst du so, also da habe ich mich auch gefragt, wird das hier irgendwie überhaupt so gehen? Also datenschutzmäßig müssen wir uns gar nicht drüber unterhalten, ob das überhaupt mit Eltern geklärt war oder nicht, das ist eine andere Nummer. Aber dass einfach eine Lehrerin sagt, kommt Kinder, wir singen jetzt heute ein Lied von Khalid Beshlich, weil er jetzt gestern gestorben ist. Also dass das irgendwie auch in der Schule, in den Medien irgendwie überall aufgegriffen wurde. Genau, und ich glaube wirklich, ich habe mir wirklich so Gedanken gemacht, auch um das gemeinsame und kollektive Trauern, so was wir ja auch irgendwo anders machen, unterschiedlich machen, kulturell gesehen. In Bosnien war das zum Beispiel immer der Brauch, oder ich glaube auch in ganz Jugoslawien, wenn zum Beispiel jemand stirbt, dann ist dann zu Hause voll. Dann kommen alle Menschen, um zu trauern. Leute bringen Essen mit, Leute kommen zu Beileidsbekundungen. Man organisiert die Beerdigungen, man unterstützt. Und dann, als wir nach Deutschland kamen, zum Beispiel, haben wir zum ersten Mal gehört, da sind dann auch Menschen gestorben, die wir kannten. Und meine Eltern waren sofort, oh, dann fahren wir hin und helfen. Und dann hieß es, nein, nein, sie möchte halt unter sich bleiben, für sich bleiben. Oder zum Beispiel so Beerdigung, wo nur, ich sag mal, Familienkreis eingeladen ist, Ängste. Das war für uns neu, weil bei uns war dann immer so irgendwie auch so eine Wertschätzung, so der letzte Abschied. Je mehr Menschen zu deiner Beerdigung kommen, desto mehr anerkannt warst du vielleicht auch, desto mehr Leute möchten dir so den letzten Respekt erweisen. Und dann mussten wir zum Beispiel hier hören, dass es einfach Beerdigungen gibt, wo die Familie das gar nicht wünscht. Also das war auch so neu. Und wie gesagt, dieses, ich wüsste gar nicht, wann wir als Gesellschaft wirklich so gemeinsam auch getrauert haben und Emotionen zulassen. Und oft, wenn dann überhaupt, dann wird halt gemeinsam irgendwas gefeiert. Aber wirklich so gemeinsame kollektive Trauer und natürlich die Vor- und Nachteile davon, ne, kann dir natürlich helfen, kann aber natürlich auch die Trauer verschlimmern oder verstärken. Darüber habe ich mir in dem Kontext dann auch wirklich so Gedanken gemacht, ne? Und ja, das ist schon für mich war das dann nochmal so ein Phänomen, das müsste man vielleicht nochmal wissenschaftlicher untersuchen und gucken, wie sich das jetzt vielleicht weiterentwickelt. Vielleicht ist es jetzt so verpufft, so sind wir Balkanesen, wir sind dann am Anfang, also so klassisch, ne, so Klischee. Erstmal, wir sind voll mit Emotionen voll dabei und die Frage ist so, ist es irgendwann verpufft oder hinterlässt es irgendwelche Nachwirkungen? So bleibt irgendwas von diesem Gefühl, was wir in diesen paar Tagen des gemeinsamen Trauers verspürt haben, wirkt sich das irgendwie vielleicht auf, ne, weißt du, auf den Umgang miteinander der unterschiedlichen Religionszugehörigkeiten oder Ethnien. Ich würde mir wünschen, dass es halt auch darauf einen positiven Effekt hat, dass es nicht nur bei diesem gemeinsamen Trauern bleibt, sondern dass wir vielleicht auch mal sagen, warum klappt es da? Und warum klappt es vielleicht dann nicht im gemeinsamen Alltag? Und wenn ich ihn betrauern kann, der vielleicht nicht meiner Religion angehört hat, warum kann ich das, ne, diese Empathie und das anderes nicht auch auf meinen Alltag übertragen? Also viele spannende, unsortierte, wie du siehst, Fragen. Ich bin selber, so, je mehr ich spreche, wirft es auch neue Fragen bei mir selbst auf.
Aber ich finde es ja auch ganz spannend, weil du jetzt so sehr diesen Fokus gelegt hast auf die Erfahrungen, wie es bei euch war oder wie es bei dir in der Familie war, wie du es kanntest halt mit dem Thema Trauer und wie Halit ja auch so einen bindenden Faktor hatte mit ganz vielen Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien. Wie hast du das wahrgenommen in deinem Alltag außerhalb dieser Gruppen? Das heißt, Leute, die dich kannten, denen das vielleicht auch aufgefallen ist, sind sie irgendwie auf dich zugekommen? Haben sie das irgendwie wahrgenommen? Wie haben sie das wahrgenommen? Haben sie dir irgendwas gespiegelt oder war es halt wirklich so, wie du es gerade beschrieben hast, mit so, wie hier getrauert wird mit dieser Distanz?
Ich glaube, dadurch, dass es halt auch so über Social Media hatte ich das ja schon auch so mitgeteilt und das war so verrückt. Ich selber, wenn ich nicht wissen würde, was es bedeutet, würde ich wahrscheinlich auch denken, was passiert mit der gerade? Ich habe dann Leuten geschrieben, ich hatte auch noch eine wichtige Veranstaltung, die ich da moderieren sollte, ne? Und ich sollte auch dieses Buch lesen, um mich auf diese Moderation vorzubereiten. Und wenn die Leute dann gefragt haben, habe ich gesagt, ich bin total im Stress und das und das. Und dann bin ich emotional mitgenommen durch den Tod des Sängers. Dann dachte ich teilweise, was denken die von dir, wenn die das lesen? Und ich glaube dadurch aber, dass sie schon mitbekommen haben auf Social Media, dass es halt schon ein breites Phänomen war, haben sie versucht, das zu verstehen. Manchmal habe ich auch dann irgendwie Beileidsbekundungen bekommen, wo ich dachte, das hört sich irgendwie schräg an. Ich glaube, die Leute wollen aber einfach sagen, es tut denen halt auch leid. Aber ich dachte, kann ich jetzt irgendwie Beileidsbekundungen annehmen für, weißt du, wie ich meine? Für einen Sänger, der jetzt irgendwie, mit dem ich nicht verwandt oder befreundet war. Ich glaube, für viele hat es schon einige Fragezeichen so hinterlassen. Ist es wirklich angemessen? Und ich habe mich wirklich gefragt, wäre sowas in Deutschland möglich? Wäre sowas in Deutschland denkbar? Jetzt kommt kompletter fast Themenbruch. Mein Algorithmus, den veräpple ich jedes Mal. Zum Beispiel, ich höre hier Udo Lindenberg, musst du dir mal vorstellen. Das denkt sich sonst keiner, aber ich habe mich viel mit dem beschäftigt durch Zufall. Und Udo Lindenberg hat quasi jetzt schon während seiner Lebzeiten einen Song geschrieben über seinen eigenen Tod. So, wenn die Nachtigall verstummt, geht ganz Deutschland schwer vermummt und trauert und so weiter. Also er hat quasi so besungen, wie sein Tod, wie die Reaktionen in Deutschland wären, wenn ein Udo Lindenberg stirbt. Und auch wenn sich das jetzt, also diesen Vergleich ziehe ich gerade zum ersten Mal und wenn er sich irgendwie total abgedreht anhört, aber auch Udo Lindenberg hat ja mit seiner Musik natürlich versucht, viel mehr zu machen und irgendwie Ostdeutschland und Westdeutschland und zu vereinen und so weiter. Und ich habe mich gefragt, also ich habe wirklich so jetzt spontan gedacht, wenn es irgendwie so eine gemeinsame Geschichte wäre, dann könnte ich mir vorstellen, dass zum Beispiel bei so einem Udo Lindenberg, weil er natürlich auch politische, aber bei ihm ist es sogar, also bei ihm war ja krasser, diese politische Komponente in seinen Songs, ne? Da kann ich das noch verstehen. Bei Harald war das zum Beispiel so, dass er ja nie über Politik gesungen hat und trotzdem aber das jetzt so richtig krasse politische auch Bedeutung hat, was da passiert ist. Genau, also um auf das Thema zurückzukommen, ich habe mich wirklich gefragt, ob sowas möglich wäre in Deutschland, sowas Ähnliches. Natürlich fehlt da jetzt, wie gesagt, der Kriegsbezug, die Vertreibung, die Fluchtgeschichten. Aber ja, bei so einem wie Udo, man kann von ihm halten, was man möchte, aber es war schon eine, natürlich auch eine Institution und jemand, der wirklich versucht hat, mit seiner Musik was zu bewirken. Ob es in dem Ausmaß möglich wäre, ob es wirklich für Menschen, die nicht vom Balkan kommen, die das nicht alles durchgemacht haben, nachvollziehbar ist, wahrscheinlich, wenn man sich intensiver damit beschäftigt. Wenn du erstmal sagst, ey, ich bin jetzt irgendwie total fertig, die paar Tage wegen dem Tod eines Sängers, dann klickt das wahrscheinlich erstmal ein bisschen weird. Aber wie gesagt, die Menschen, die mich angesprochen haben, denen habe ich versucht, so ein bisschen davon zu erzählen und die haben dann auch ein bisschen gelesen, was ich da gepostet habe. Und als sie dann gehört haben, dass es wirklich in 150 Städten weltweit mehrere hunderte Menschen kam, wie du schon sagst, es war in Dortmund waren ein paar hundert Menschen und 20 Minuten weiter in Essen waren aber auch ein paar hundert Menschen und dann in Köln, Frankfurt, keine Ahnung. Ich glaube, durch dieses Massenphänomen ist es ein bisschen nachvollziehbarer geworden, dass er eine besondere Stellung gehabt haben muss und dass es nicht einfach so unter Anführungsstrichen einfach nur ein Sänger war, den man aus dem Fernsehen kannte.
Hm. Aber ich glaube, gerade so diese Einzigartigkeit, wie viel man vielleicht auch auf ihn projiziert hat, also auf Harald. Hm. Also klar, ich meine, du hast jetzt so Udo Lindenberg als so Vergleich gesetzt oder halt zumindest als zweite Person in den Raum gesetzt. Ich glaube aber nicht, dass Udo Lindenberg so ein Impuls hätte, wie so ein Harald. Weil eben halt auch so, wenn man dann halt natürlich so historisch guckt, also ich glaube, da wären halt viele Komponente, die halt fehlen würden, um so einen krassen, einenden Faktor zu haben. Und ich glaube tatsächlich auch, dass Politik, hätte Harald über Politik gesungen, und das ist jetzt so meine Theorie, hätte er vielleicht nicht so einen einenden Faktor gehabt. Weil er hat, so wie ich das verstanden habe, wie du beschrieben hast, worüber er gesungen hat, waren das alles eben sehr universelle Themen, die alle betreffen, ganz egal, wie sie politisch positioniert sind. Und ich glaube, das sind halt so gerade so Themen wie halt eben Religion als auch eben so Politik können natürlich halt solche Faktoren sein, die dann eher halt eine Spaltung oder halt eine Mehrfachauslegung erlauben von so, okay, wie bin ich positioniert und was hat das für eine Bedeutung? Und dass das natürlich halt so ein Faktor sein kann, der kollektiv einfach so eine Bedeutung hat. Also gerade halt wirklich diese kollektive Trauer mit einem bindenden Faktor, so ich bin nicht mehr in meine Heimat gibt es nicht mehr. Aber es gibt halt diesen Sänger und das ist halt natürlich auch sowas wie so eine Projektionsfläche sein kann, kollektiv, die ganz viele Menschen irgendwie geeint hat, wobei verbunden mit dieser Projektionsfläche, weil es ja nicht nur ein Sänger war, sondern du dann irgendwie direkt schon so 10, 12 Anekdoten heranführen kannst, so welche Familie oder welche Menschen haben eine persönliche Geschichte zu ihm. Und ich glaube, das sind so viele Aspekte, die da einen sind, die das überhaupt erst ermöglicht haben, dass da so eine kollektive Trauer entstehen kann, weil ich glaube, das ist halt sonst sehr schwer zu fassen. Also wenn ich halt überlege, wo in bestimmten anderen Kontexten kollektive Trauer jetzt nicht irgendwie möglich ist, sondern dass das so sehr abstrakt oder sehr so, die trauern, aber wir jetzt nicht. Und ich finde solche Bilder, also mir sind tatsächlich halt solche Beispiele wie halt eben Halle oder Hanau, das ist dann halt auch so eher so dieses, ah ja, die trauern. Aber das ist halt natürlich, weil es halt in Deutschland passiert ist, weil es Fälle von Rassismus waren, von rassistischen Strukturen, die halt zu diesem Tod geführt haben. Und das ja auch immer wieder dieses Thema war, so warum wird darüber nicht getrauert? Warum wurde dann halt bei Hanau immer noch Karneval gefeiert und solche Sachen? Das ist da halt, glaube ich, zu sehr auseinanderreißt, weil dann halt die eine Seite natürlich halt auch zugeben müsste, so, und da kommt dieses Politische, die eine Seite hätte zugeben müssen, so, okay, das, was passiert ist, das ist halt strukturelle Gewalt. die diese Menschen immer wieder erfahren und die sich dann halt eben hochspitzt oder zuspitzt zu diesen Ereignissen. Und das ist ja in dem Fall von Hallett ja einfach, in Anführungsstrichen, ein Sänger war, den so viele Leute auch noch während des Krieges kannten, während eben dieser ganzen traumatischen Ereignisse. Und dass das vielleicht auch irgendwie so ein Bezugspunkt sein kann, an dem man sich immer wieder hält. Also gerade halt auch so mit all den traumatischen Erfahrungen, mit Fluchtgeschichte, mit der Gewalt, mit den Familien, die auseinandergerissen worden sind, mit Familien, die immer noch nicht irgendwie wissen, was mit ihren Familienmitgliedern halt in dem Krieg passiert ist, dass das natürlich halt auch vielleicht so was Heilendes gehabt haben könnte.
Definitiv. Definitiv. Ich habe auch gerade überlegt, genau, also kollektive Trauer in Deutschland, wo habe ich das vielleicht erlebt? Und mir kam auch als erstes so Gedenkveranstaltungen. Ich war jetzt vor kurzem hier in Dortmund, hat Mehmet Kubaschik, der vom NSU, sogenannten NSU ermordet wurde, hat jetzt eine Gedenktafel bekommen und ich bin auch regelmäßig bei den Gedenkveranstaltungen auch und so weiter. Und wie du schon sagst, das ist dann aber trotzdem oft eine ähnliche Menschengruppe, die ja dann dort auftaucht. Und ich glaube, dass dann werden Reden natürlich gehalten, es werden vielleicht auch Fotos gezeigt, es werden politische Forderungen gestellt. Aber ich glaube, was wirklich in diesem Fall auch besonders war, dass Menschen sich getroffen haben und gemeinsam gesungen haben. Weißt du, also durchs Singen ihre Trauer ausgedrückt haben, ist ja auch nochmal was ganz anderes und berührt wahrscheinlich nochmal auf ganz vielen anderen Ebenen. Und da sehe ich tatsächlich, so wie du schon sagst, dass es auch ein Stück weit auch heilend war. Ich meine, wir wissen, ne, um die Bedeutung der Musik. Und dann gleichzeitig traurig zu sein, aber gleichzeitig gemeinsam zu singen, was man ja sonst oft eigentlich auf Feiern macht. Ne, wenn es einem gut geht und wenn es einem schön geht. Und gleichzeitig, also er hatte ja auch, um jetzt einmal kurz auf Udo Lindenberg. Natürlich, Udo ist natürlich auch sehr spezifisch, auch von der Musik und von der Art her. Und Hallett hat einfach ein viel breiteres Spektrum, natürlich auch von der Musikart her. Er hat quasi so eine Volksmusik gesungen, die aber nicht nur Larifari, ich lieb dich, du liebst mich nicht, bla 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 bla, schon so ein bisschen eben durch diese Kriegsgeschichten und so weiter, durch diesen tieferen Aspekt hat er natürlich viel breitere Masse. Und ja, wie du schon sagst, also ich glaube schon, dass es auch ein Stück weit ein bisschen heilend war. Wie gesagt, auch was wir da alles letzten Endes betrauert haben bei diesen Gedenkfeiern, aber wie gesagt, durch das Instrument auch des Singens und der Musik, das, was er letztendlich sein ganzes Leben lang gemacht hat, haben wir dann, wir haben keine langen Trauerreden gehalten. Ne? Es gab ja in Sarajevo natürlich Abschied und so weiter, da haben natürlich auch Menschen geredet und so weiter, aber wir wirklich, ich sag mal so die Durchschnittsmenschen, haben weltweit erstmal uns getroffen, haben kurz vielleicht was gesagt und haben erstmal uns dieses Leid aus der Seele auch so ein bisschen gesungen.
Das sind dann natürlich so zwei sehr unterschiedliche Arten der Trauerveranstaltung, die du da beschrieben hast. Denkst du, diese Trauerveranstaltungen oder diese Arten der Trauerveranstaltungen, dass sie jeweils was von sich einholen könnten, um vielleicht auch einen anderen Faktor mit einzuholen, einen vielleicht anderen bindenden Faktor? Vielleicht auch etwas, was mehr Leute ansprechen würde, sich damit zu beschäftigen, mit eben diesen Trauerveranstaltungen, die hier stattfinden?
Also du meinst quasi, dass sie so ein bisschen voneinander Elemente abgreifen könnten?
Ja, weil ich mich halt frage, so okay, wenn gerade halt Halle so einen bindenden Faktor hatte und natürlich, es ist jetzt ein Mensch gewesen, der über Jahrzehnte so einen Einfluss auf so viele Menschen hatte, und einen so bindenden Faktor hatte, aber gerade halt, wenn du ansprichst, dass er so viele Menschen zusammengeführt hat, die eigentlich so politisch weit auseinanderstehen, dass ich mich fragen würde, was du denkst, wie man sowas halt auch auf andere Trauerveranstaltungen bringen könnte, um halt zu sagen, so hey, trauert doch mit uns. In irgendeiner Art und Weise, ob man da überhaupt Bezüge oder Dinge abgreifen könnte.
Schwierig. Schwierig, weil wirklich, wenn es so eine Person für Deutschland geben würde, aber ich glaube, das gibt es halt auch so erstmal nicht. Es ist, also ich glaube, bei diesen Gedenkveranstaltungen, die wir jetzt heute hier in Deutschland erleben, für eben oft die Menschen, die durch rassistische Motive umgebracht wurden, da würde ich immer sagen, dass ich da den Familien und den Hinterbliebenen immer, sag ich mal, mich nach ihnen richten würde und sie entscheiden sollen, in welcher Form an deren Väter, Brüder, Geschwister und Kinder leider erinnert werden soll. Und wenn jetzt bei irgendeiner Gedenkveranstaltung jemand zum Beispiel sagen würde, jetzt wir spielen jetzt den und den Song, weil den mochte mein Vater, mein Ehemann, der da irgendwie umgebracht wurde, würde ich sagen, okay, so, ne? Aber ich glaube, ich weiß es gar nicht, ob es wirklich sowas Einendes wirklich übertragbar auf hier so geben könnte, kann ich gar nicht sagen. Aber wir haben zum Beispiel auch bei dieser jetzt Einweihung von Mehmet Kubaschik, das versuchen ja auch die Familien wirklich, sie nicht nur als Opfer dastehen zu lassen, sondern wirklich so ein bisschen Persönliches über die zu erfahren, sie als Menschen zu zeigen mit ihren Hobbys, ne, dass sie BVB-Fans waren. Also sie versuchen, glaube ich, über diese Geschichten schon auch dem Menschen, der vielleicht sonst nicht zu Gedenkveranstaltungen geht, zu sagen, ey, er war einer von uns und er hat genauso mit Borussia mitgefiebert wie du, auch wenn ihr in völlig unterschiedlichen Lebenswelten vielleicht euch aufgehalten habt. Und das hat man schon erreicht, dass zum Beispiel dann auch bei Borussia manchmal im Stadion an ihn erinnert wird, weil er mal so einen Satz gesagt hat, so von wegen, heute spielt Heimat, heute spielt Dortmund. Also um wirklich diese Menschen greifbarer zu machen und das klingt merkwürdig, um sie menschlicher zu machen, um dann zu sagen, okay, es war wirklich jemand wie du und ich, auch wenn du es vielleicht nicht auf den ersten Blick irgendwie gedacht hättest, dass du viel mehr mit ihm gemeinsam hattest oder mit ihr, als du vielleicht auf den ersten Blick so vermutest. Macht das Sinn?
Ich finde, das macht definitiv Sinn und ich glaube, vielleicht hat das auch sehr viel damit zu tun, was die Medienlandschaft für einen Einfluss hat. Also wie darüber berichtet wird, wenn Menschen ermordet werden, wenn Menschen von uns gehen und wie diese Menschen dann noch dargestellt werden und welchen Raum ihnen halt in Berichterstattung gegeben wird. Dass das, glaube ich, auch so sehr viel ausmacht. Und ich denke, das kann natürlich halt auch einen Einfluss haben darauf, wie gesellschaftlich, kulturell dann auf sowas geschaut wird. Und ich glaube, tatsächlich halt durch solche Faktoren wie Social Media, du hast es ja beschrieben so, dass da ja auch so eine Kollektivität gerade halt in der Diaspora möglich ist. Und vielleicht ist es ja auch tatsächlich so ein sehr weiter Sprung oder so eine nahezu unmögliche Gratwanderung, das übertragen zu können auf ein ganzes Land, was eben sehr viele Erfahrungen nicht hat, was eben sehr viele andere Strukturen hat, eben sich nicht auf Gewalterfahrung, Fluchterfahrung so kollektiv zurückerinnern kann oder kollektiv binden kann. Ich frage mich dann so letzten Endes mit allem, was du so an Erfahrungen geteilt hast, also gerade auch, wie unterschiedlich du auch Trauererfahrungen in familiären Kontexten du erfahren hast und erlebt hast, so von deinen Erfahrungen mit sehr viel Familie, mit je mehr, desto wichtiger zu, nein, die Familie möchte ganz in Ruhe gelassen werden. Was ja dann auch wieder so einen distanzierenden Faktor hat. Aber gerade aus der Kollektivität kann ja so viel Kraft entstehen, so viel Solidarität, so viel Empowerment. Was denkst du, wo können Anknüpfstellen sein, wo Menschen eher wieder lernen, zueinander zu finden und halt auch eben diesen Bezug zu Trauer zu haben, dass das eben eine kollektive Erfahrung sein kann?
Ich würde erstmal mich fragen, wo haben wir überhaupt Räume für Trauer? Also deswegen finde ich das auch super spannend, dass du das auch als Thema für deinen Podcast gewählt hast. Wo sprechen wir generell über Emotionen? Und dann vielleicht über Emotionen, die nicht so toll sind und nicht so spaßig sind. Und ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich Pädagogin bin. Aber ich fange ja immer wieder irgendwie so ein bisschen bei Schule an und bei Kindergarten an. Weil ich denke, so in Kindergarten und Schule haben wir erstmal ohne großen Aufwand, ohne dass wir super viel dazu tun müssen. Erstmal haben wir so eine große Menge an Menschen da versammelt miteinander und lernen, oder ich finde, dass wir da so ein bisschen auch verpassen, die Möglichkeiten, dass wir Kindern, mit Kindern über Emotionen reden, dass wir lernen, mit Emotionen umzugehen, dass wir das aufgreifen. Natürlich sind Lehrpläne wichtig und ich weiß um die schulische Situation und das ist natürlich, ne, nochmal extra Schulungen, extra Fachkräfte, wir haben ja sowieso LehrerInnenmangel und so weiter dürfen würde, aber ich glaube einfach, dass wir, wenn wir es nicht nutzen, in der Schule über Emotionen zu reden, über Umgang mit Trauer, aber auch mit anderen, Wut, Ungerechtigkeit, dass wir einfach sehr, sehr, sehr viel verpassen, weil danach zerstreuen sich die Menschen in alle möglichen Richtungen, Berufsfächer, die haben dann vielleicht überhaupt nicht in ihrem Alltag irgendwas mit Emotionen zu tun, aber in der Schule haben wir erstmal alle da und wir lernen ja, finde ich, sehr, sehr, sehr wenig über Emotionen in der Schule und Umgang mit Emotionen. Und da würde ich mir ein bisschen mehr wünschen, Umgang mit Konflikten, Umgang mit unterschiedlichen Meinungen. Wie diskutiere ich vernünftig, obwohl das Gegenüber völlig eine andere Meinung von mir hat? Also, dass wir uns da so ein bisschen auch auf diese, also, dass die Schule nicht nur ein reiner kognitiver Lernort ist, sondern dass wir da ein bisschen mehr auch fürs Leben lernen.
Ich danke dir ganz herzlich, Aida, für deine Zeit, für all die Erinnerungen, die du mit uns hast wieder aufleben lassen und für deine Worte.
Danke dir für die Einladung und wie gesagt, dass du dieses Thema überhaupt aufgreifst und diesem Thema auch Raum gibst.
Das war Trauerschatten. Der Podcast über Trauer, Verlust und das Leben danach. In eigener Sache. Dieser Podcast ist selbst produziert und finanziert. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung auf der Plattform deiner Wahl. Damit hilfst du, dass der Podcast mehr Menschen erreicht. Falls du den Podcast finanziell unterstützen möchtest, findest du den Link zu Steady in den Shownotes. Jeder Beitrag hilft dabei, die laufenden Kosten zu decken. Idee, Redaktion und Produktion Samson Gzubek. Idee und Cover Jana Rodenbusch. Sounddesign und Kompositionen Jin Bali.